Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ja, herzlich willkommen wieder mal zu einer diesmal deutschsprachigen Ausgabe von Frisch serviert. Das wird heute ganz besonders spannend, weil wir haben in mehrerlei Hinsicht ein Novum. Wer ist wir? Das ist natürlich wie immer der Arne Schnittger. Servus Arne.
Hi Christian.
Das ist der Ronald Gebhardt.
Hallo Christian.
Hi. Und ihr habt eben schon an der Tonhöhe und Aussprache vom Arne gehört, wie er sich wahnsinnig freut auf das Thema. Ich darf einleitend moderieren. Wir haben schon seit längerem so ein, ich würde nicht sagen Disput, aber ich sage immer, pass mal auf, wenn wir inhaltlich reden wollen, dann ist es gar nicht schlecht, wenn man im Vorfeld weiß, über was wir sprechen. Und ab und zu geraten solche Informationen dann auf Abwege oder kommen niemals an. Und also heute haben wir uns vorgenommen, über den 4K-ESDG zu sprechen, eine Vorschrift, mit der ich seit ihrer Einführung auf Du und Du stehe. Ich weiß also, dass sie H-I-J nach J kommt. Und aber wir haben ja dafür zwei Experten, den Ronald eben und den Arne am Start. Und deswegen gehen wir doch direkt in medias res. Vielleicht, Ronald, magst du einmal einen ganz kurzen Abriss geben für die anderen Hörer, die vielleicht mit 4K genauso vertraut sind wie ich. Worum geht es eigentlich bei 4K?
Ja, lieber Christian, kann ich gerne machen. Ganz kurz, worum geht es bei 4K? Eigentlich setzen wir hier nur europäisches Recht um. Denn die ATAD, insbesondere die ATAD 2, also die Anti-BEPS-Richtlinie, sieht ja Regelungen gegen hybride Gestaltungen vor. Und die wurde dann eingeführt, sogar mit Rückwirkung. Also ich glaube, im Juni 21 wurde der 4K geschaffen, ist der im Bundesgesetzblatt gelandet. Und dann hat er mit verfassungsrechtlich natürlich unzweifelhaft richtiger Rückwirkung. Spaß beiseite, da kann man sich schon fragen, ob das überhaupt geht, rückwirkend zu spät umgesetztes EU-Recht in Kraft zu setzen. Seit dem 01.01.2020 ist der anwendbar mit einer gewissen Bestandsschutzregelung oder Grandfathering, wie man das neudeutsch nennt. Und der hat, ich glaube, 7 Absätze insgesamt, die alle unterschiedliche Dinge regeln, aufeinander aufbauend sozusagen. Und was schon immer jetzt ausstand, also was lange, glaube ich, ausstand, kann man sagen, ich meine, der BMF-Entwurf zu dem Schreiben, der stammt aus Mitte 23, ich meine aus Juni oder Juli 23. Und jetzt haben wir natürlich seit 1,5 Jahren so ein bisschen drauf gewartet, was denn nun die finalen Aussagen der Finanzverwaltung sein werden. Und ich glaube, das kann man gut sagen, und da werfe ich den Ball mal virtuell zu Arno rüber, ich glaube, da sind an einigen Punkten noch Dinge verändert worden, mit denen man vielleicht ganz gut leben kann oder auch nicht. Arne, was meinst du?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich muss mal natürlich dazu sagen, der Erlass hat, ich muss mal eben schauen, ich glaube 53 Seiten. Also wir werden natürlich es nicht schaffen, die 53 Seiten in der halben Stunde zu besprechen. Das würde ja auch bedeuten, dass wir ja, also für jede Seite nur eine halbe Minute haben und wir haben schon die ersten 3-4 Minuten verbraucht. Also das geht schon gar nicht. Nee, also es gibt in der Tat eine ganze Menge Regelungen und Klarstellungen, die, glaube ich, auch begrüßenswert sind. Ich würde vorschlagen, dass wir uns hier vielleicht nochmal auf einige wenige ausgewählte Fragen nochmal fokussieren, die vielleicht wirklich auch neu sind und dennoch vielleicht von einer größeren Bedeutung. Das eine Thema, was ich mal rausgreifen wollte, ist die Frage, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich einen Abzug in Deutschland habe und ich im Ausland eine Besteuerung habe oder eben auch nicht. Also es ist ja mal nochmal zur Erinnerung, wenn man dann kommen wir in die Regelung rein, wenn ich einen Abzug in Deutschland habe und im Ausland infolge etwaiger Qualifikationskonflikte, weil zum Beispiel das Instrument anders behandelt wird oder aber auch, wenn Zurechnungskonflikte entstehen, also wenn der Empfänger zum Beispiel jetzt anders im Ausland qualifiziert wird, dann ist die Regelung immer zur Anwendung kommt. Jetzt werden viele vielleicht sagen, das habe ich ja gar nicht so häufig, weil der Empfänger ja vielleicht eine ganz klare Kapitalgesellschaft darstellt. Die Besonderheit ist auch immer, dass ich dann in Ketten auch durchgucken muss. Also wenn der Empfänger sich refinanziert an anderer Stelle, dann muss man immer eigentlich die ganze Kette durchgucken, ob da irgendwo so ein Konkurrenzkonflikt existiert. Und dann kommt man auch in solchen Konstellationen damit rein. Also das sind diese Imported Mismatches. Also weiter Anwendungsbereich, so gesehen schon etwas, was man immer häufig in Konstellationen, vor allem für Inbound-Fälle, Christian, ihr seid da nicht so wahrscheinlich im Fokus, denke ich mal häufig, aber für die Inbound-Fälle ist das, glaube ich, dann schon eine relevante Vorschrift. Ja, und da ist dann immer die Frage natürlich gewesen, eine ganz zentrale Frage, wie ist es denn dann eigentlich, wenn im Ausland ausländische Gesellschaften drüber sind, die eine Zugangsbesteuerung haben? Und das war dann eine große Frage, wie das eigentlich gesehen wird. Und die OECD hat schon immer eigentlich festgestellt, dass wenn ich der beim Empfänger eine Hinzurechnungsbesteuerung habe, ersetzt das eine Besteuerung, eine erforderliche Besteuerung, selbst wenn auf irgendwelchen Zwischenstufen Kalkulationskonflikte existieren. Und deswegen war immer eine ganz zentrale Frage, wie sieht es eigentlich mit diesen Hinzurechnungsbesteuerungssystemen aus, insbesondere bei solchen Systemen, die also an der Stelle es erlauben, über Grenzen hinweg Verrechnung vorzunehmen. Und da fällt uns natürlich ein System ganz prominent ein. Christian, jetzt haben wir da einen Blick.
Oh, vielleicht die globale Mindeststeuer.
Zum Beispiel, in der Tat, könnte eins sein. Da habe ich allerdings über die Grenzen ja keine Verrechnungsmöglichkeit. Deswegen, aber die Guilty, ne, sozusagen. Das ist das eine Thema, was natürlich
Global immer Blending.
Ei. Global Blending, sorry, ja, das war jetzt aber auch, ich habe den Christian jetzt einfach nochmal checken wollen und testen wollen. Das ist,
wobei, heute ist der heiße Stuhl. Zu Christians Ehrenrettung muss man sagen, im Erlass steht ein gegebenenfalls grenzüberschreitendes Blending, mit der Folge, dass Christian auch recht hat.
Also jetzt ist Ronald schon eingestiegen, richtigerweise gleich ganz hart an der Thematik mit dabei. Es ist nämlich jetzt eine Regelung reingekommen zu dieser Frage der Guilty-Besteuerung. Die war nämlich lange Zeit offen. Das ist die Randnummer 30 im BMF-Schreiben. Und die ist wirklich jetzt ganz interessant. Also wir sind heute wirklich im Partikularinteresse, also im Falsch-Partikularinteresse, in der genauen Lupenfunktion, wollen wir uns genau eine Stelle angucken, den 4K-SDG, und zoomen jetzt nochmal rein mit dem Mikroskop, um nochmal genauer zu gucken. Randnummer 30 des 4K-Schreibens. Das ist also wirklich ein Novum hier Ende des Jahres. So, und da ist nämlich jetzt eine interessante Regelung mit dabei. Da geht man nämlich davon aus, grundsätzlich gilt natürlich eine Hinzurechnungsbesteuerung als ausreichende Besteuerung. So hat die OECD das ja auch schon mal festgesetzt. Aber jetzt wird es interessant. Es wird insoweit auch eine Ausnahme vorgenommen. Also erster Satz, grundsätzlich Hinzurechnungsbesteuerung ist eine laufende Besteuerung. Und dann der zweite Satz, nicht umfasst sind Systeme, die für die Frage der Ermittlung des Zurechnungsbetrags der Einkünfte, Verluste und Steuern alle oder mehrere beherrschter Gesellschaften zusammenfassen, das sogenannte Blending, und damit eine rechtsträgerübergreifende und gegebenenfalls grenzüberschreitende Verrechnung zulassen. So, das ist jetzt ganz spannend, wenn man das sich mal anschaut. Weil wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich zahle also irgendwo und habe irgendwo in den USA eine echte Guilty-Besteuerung, dann ist selbst wenn der Umstand, dass ich eine Steuer hebe, nicht ausreichend, nach dieser Randnummer, so verstehe ich das, um davon auszugehen, ich habe eine Erfassung. Warum? Es kommt nach dieser Randnummer und diesem Satz 2 nämlich nicht darauf an, ob ich eine Besteuerung laut Steuerbescheid habe, sondern es kommt nur darauf an, ob die Erfassung unter einem System, also unter einem Steuerrecht erfolgt, was grundsätzlich eine derartige Zusammenfassung erlaubt. Und das finde ich jetzt interessant, weil das ist ja was, das kennen wir aus dem so 4J-ESDG, der soll jetzt ja abgeschafft werden, wo man sagt, immer dann, wenn das Besteuerungsregime, ich sag mal, da so nicht kompatible IP-Regime vorsieht, ne, dann soll das hier bestraft werden. Wir kennen das vom Steuerrassenabwehrgesetz, da wird auch ein Abzug nicht zugelassen, so als Sanktionsrecht im Prinzip, wenn das System im Ausland irgendwie ausgelegt ist. Und das ist jetzt hier auch so mit vorgesehen. Und ich persönlich glaube, das hat keine Rechtsgrundlage. Weil ich glaube, im 4K-ESDG steht da irgendwas von welchem Steuerrecht drin. Es kommt nur noch an, welche Steuer erhoben wird. Aber das ist also die erste Frage.
Du hast es also insofern auch Frage zurück. Das ist ja die Umsetzung der ATAT. Wie verhält sich denn die ATAT dazu? Also weil in der OECD-Ebene bei der Diskussion, da ging es ja tatsächlich nur um den Mismatch. Und der Mismatch ist eben nicht gegeben, wenn tatsächlich eine Besteuerung erfolgt. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da so eine fein ziselierte Unterscheidung gab, wo man auf eine Systemebene abgestellt worden ist. Und tatsächlich kann man das ja eigentlich nur unter Vereinfachungsgründen irgendwie rechtfertigen, dass man sagt, wir sparen uns dann den Einzelnachweis, wenn das System fliegt schon aus der Kurve, weil ansonsten wird es zu granular. Ja, das wäre der einzige Rechtfertigungsgrund, weil ansonsten, ich habe halt keinen Mismatch, wenn es keinen Mismatch gibt.
Ja, also zu deiner Frage, ATAT, Ronald, du bist ja auch ein absoluter Kenner der ATAT-Materie, nachdem du ja da auch viel schon zu geschrieben hast in verschiedensten Veröffentlichungen, korrigiere mich. Aber Hinzurechnungsbesteuerung wird da, glaube ich, nicht unmittelbar angesprochen. Da wird nicht in irgendeiner Form unterschieden danach. Jetzt könnte man sagen, ist man grundsätzlich ja auch frei und ist auch die Frage Mindeststandard. Kann man da noch irgendwie schärfer dabei gehen? Das ist immer sowieso die Frage, die da im Raum steht.
Also ich glaube, es gibt in den OECD-Papieren zu BEPS 2 schon ein Beispiel, wo die Frage diskutiert wird, ob eine CFC-Besteuerung eine Inclusion ist. Also da gibt es zumindest bei der OECD was. Aber vielleicht damit das klingt ja bisher so negativ. Also ich muss auch mal sagen, man muss auch mal das Positive an dem BMF-Schreiben, an den Finalen herausstellen. Denn was das BMF hier im Grunde genommen nur sagt, zumindest ist das mein Verständnis, guilty ist zwar keine Inclusion, das reicht nicht für eine Inclusion, weil ich da ja grenzüberschreitend alles miteinander blenden kann. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob die Erträge dann wirklich besteuert sind oder irgendwie vorher verrechnet wurden mit irgendwelchen ausländischen Aufwendungen, weil das ja alles weltweit geblendet wird. Das ist ja wahrscheinlich die Idee.
Werden
oder,
kann.
Genau, werden kann. Okay, fein. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass man ja sagt, das ist zwar keine Inclusion, eine Guilty, aber es ist eben noch keine Deduction.
Genau, und das ist Punkt.
Für die Praxis, glaube ich, die fast noch wichtigere Aussage, weil ansonsten jeder US-beherrschte deutsche Konzern plötzlich im 4K Absatz 4 wäre und dann von der Beweislastverteilung plötzlich seine doppelt einbezogenen Aufwendungen hätte nachweisen müssen. Und das entfällt ja dann durch diese Aussage.
Aber die Frage, inwiefern das verankert sein kann in der ATAD-Richtlinie, hat meines Erachtens schon eine weitergehende Relevanz, weil wir ja eingangs auch über die Rückwirkung gesprochen haben. Und wir haben ja hier, wenn ich das richtig verstanden habe, eine echte Rückwirkung. Und eine echte Rückwirkung ist ja eine Rückwirkung, die verfassungsrechtlich einer besonderen Rechtfertigung bedarf. Die kann eigentlich hier nur bestehen, indem man sagt, der Vertrauensschutz war schon gebrochen, weil es ja die ATAD-Richtlinie gab und der Steuerpflichtige eben damit rechnen musste. So, der muss aber natürlich nur mit der Umsetzung der ATAD rechnen und nicht mit einer weitergehenden Verschärfung. Also insofern ist das schon ein wichtiger Konnex, um hier sagen zu können, wenn ich darüber hinausgehe, dann habe ich eben nicht mehr die Basis, um eine echte Rückwirkung zu bewirken.
Ja, in der Tat, ich wäre sogar noch einfacher, um das abzuschließen, dann kommen wir zu Ronalds Double Deduction natürlich, das sollte nicht vergessen werden. Ich glaube nur, das Spannende ist, ich glaube, im Gesetz ist das, meine ich, so nicht angelegt, weil da kommt es nur voran, dass nicht besteuert wird und nicht hätte besteuert werden können oder ähnliches. Also da wird auf Steuerrecht eigentlich nicht abgestellt. Ich weiß noch nicht, ob das hier eine unglückliche Formulierung ist, muss man auch dazu sagen, weil das ist vielleicht gar nicht so gemeint gewesen. Das wäre jetzt nochmal die spannende Frage, steht aber so drin. Ich wollte nur sagen, das würde bedeuten, dass in jeglicher Form der Guilty Tax danach, selbst wenn ich eine Steuer vollständig bezahle, das nicht ausreichen würde, was irgendwie so überraschend ist, würde ich so nicht sehen. Und Christian, Mindestbesteuerung, das hattest du ja auch schon punktgenau gleich als Antwort gegeben, auch wenn ich ja da nochmal reingegangen bin. Die Pillar-2-Steuer, die wird ja auch mit erfasst, weil ja auch eine rechtsüberträgerübergreifende, steht ja nur und gegebenenfalls grenzüberschreitend ist unschädlich. Das heißt, wenn ich jetzt im Ausland, das ist auch das Irre, wenn ich eine Pillar-2-Steuer habe, die das aufhebt, also die aufhebt ist falsch, die Nichtbesteuerung aufhebt, so das wollte ich sagen, und zu einer Pillar-2-Besteuerung führt, wäre ich immer davon ausgegangen, das muss rechtlich eigentlich ausreichend sein, vom Hintergrund der Formulierung des 4Ks. Ne? Da kommt es darauf an, eine Nichtbesteuerung muss vorliegen, gleiches Argument wie vorher, aber auch politisch würde ich denken, reicht das aus. Und jetzt steht da eigentlich drin, dass eine Pillar-2-Besteuerung ja eben, wie gesagt, nicht ausreicht. Und das halte ich auch für politisch eigentlich nicht für wahrscheinlich angedacht, dass man das wollte. Deutschland ist ja nun Pillar-2 sozusagen ganz vorne mit dabei. Von daher glaube ich, ist das hier so ein bisschen überraschend, wenn man das so sieht. Von den Formulierungen vielleicht wirklich nicht so angedacht gewesen jetzt auch.
War nicht so gemeint gewesen, ist ja in der politischen Landschaft gerade sehr aktuell. Der
Ja.
nächste Schritt ist dann, es war ein Praktikantenpapier.
Das würde ich jetzt nicht sagen, weil natürlich.
Also, ich wollte die Brücke zum D-Day-Papier und war ja auch nicht so gemeint schlagen. Ist natürlich kein Praktikantenpapier.
Wir kommen mal jetzt einfach nochmal zum Double Deduction-Thema an der Stelle, bevor wir wieder viele Zuschriften jetzt hier bekommen nach diesem Podcast. Die muss ich nochmal alle beantworten, Christian. Deswegen, also die leite ich dann weiter an dich. Die Double Deduction. Ronald, du hast ja gesagt, dass das Positive, dass es keinen Abzug gibt, das stimmt. Ne? Also die Frage war auch immer noch bei Guilty. Wenn wir dann einen Abzug in Deutschland haben, die Maschine, die abgeschrieben wird, muss man mal dazu sagen, für die, die jetzt nicht so ständig die US-Besteuerung guilty machen, da ist es in der Tat so, dass diese Abschreibungen da alle also erfasst werden und dann in so einem rein weltweiten Blending zusammengenommen werden, um dann eine weltweite Besteuerungsbasis zu ermitteln. Und da wird die Abschreibung läuft dann auch in diese Guilty-Berechnung rein. Und da war dann immer die große Frage, kommt man eben dazu, dass das zu einem Problem eben führt und ich deswegen keinen Abzug mehr in Deutschland habe. Und das ist jetzt klargestellt. Ich muss mal gucken, Ronald Randnummer, ich habe es gerade noch die Randnummer 30 offen. Wie ist es nochmal?
Auf 75 oder so, da wird dann auf die 30 verwiesen, nach meiner dunklen Erinnerung.
75, gucken wir hier gerade rein, die 75, das stimmt doch bestimmt. Der Ronald kennt die Sache mal auswendig. Ich habe da mittlerweile, muss noch mal reingucken, die Papiere, die 75, genau, da steht es auch mit drin, richtig. Also da haben wir in der Tat diese Double Deduction, den Ausschluss geregelt. Und das, glaube ich, ist auch richtig. Warum? Weil natürlich der 4K Absatz 4 darauf ansetzt, dass die Aufwendungen wirklich im Inland berücksichtigt werden. Und das ist bei der Guilty-Besteuerung eben gerade nicht der Fall. So ein bisschen wie bei der Hinzurechnungsbesteuerung. Da ist es ja auch nur so, dass ich ausländische Aufwendungen jetzt im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung zwar ermittle und verrechne, aber Verluste, selbst wenn sie jetzt im Saldo eine negative Größe übrig bleibt, Verluste werden ja nie ins Inland hinzugerechnet. Ich habe negativen Hinzurechnungsbetrag, gibt es nicht. Der wird dann vorgetragen wie so ein Verlustvortrag und kann mit Einkünften verrechnet werden, aber es führt nie dazu, dass eine deutsche Bemessungsgrundlage gemindert wird. Und nach meinem Verständnis ist in den USA ganz genau das Gleiche. Auch da sind Verluste nicht plötzlich ins Inland hinzuzurechnen und führen dazu, dass dieser Verlust die amerikanische Bemessungsgrundlage reduziert. Der blockt, ich sage mal so gesehen, ausländische Hinzurechnungsbeträge ab. Und das ist aber die ganz spannende Frage. Reicht das aus, das Abblocken der Zurechnungsbeträge, um eine Double Deduction zu haben? Ich meine nein. Und das BMF kommt hier zu gleichem Ergebnis. Und das ist, glaube ich, auch richtig so. Aber ich glaube, das Spannende ist, ich habe schon einigen Reaktionen gehört, naja, es muss ja so sein, wenn ich die Double Deduction sozusagen als schädlich ansehe, dann muss ja auch die Besteuerung nach Guilty auch sozusagen nicht in dem Fall, den wir vorher diskutiert haben, kann dann auch nicht dazu führen, dass eine Besteuerung vorliegt. Also einige haben auch gedacht, das muss so ein Schluss sein. Ne? Ich muss sozusagen einen Tod sozusagen sterben. Ich glaube, Ronald hat auch gesagt, letzte Woche, wir haben ein Gespräch gehabt, du kannst das Eis nicht von beiden Seiten ablecken oder so. Hast du das gesagt? Ich glaube, kann das sein? Hast du das, ja,
das nicht gesagt? Das Eis nicht von beiden Seiten lecken. Eine Kröte muss man schlucken. Also ich meine, wir können so jetzt noch mehr Kalendersprüche und phrasenschweinfähige Sätze, aber in der Tat, man muss letztlich zugeben, was hat das BMF gemacht? Einerseits hat es ja, was die normale Hinzurechnungsbesteuerung angeht, sicher an die Gesetzesbegründung angeglichen.
Ja.
Im Entwurf stand ja noch drin, dass eine Hinzurechnungsbesteuerung, dass das eine Berücksichtigung im Sinne des 4K4 stand, wo wir uns ja alle gewundert haben, wie kann das sein, weil in der Begründung steht nämlich genau das Gegenteil. Man muss jetzt dem BMF immerhin zugutehalten, dass sie quasi sich in ihrer finalen Aussage an die Gesetzesbegründung angeglichen haben.
Ja.
Und auf der anderen Seite kann man es zumindest mal verstehen, dass man sagt, wenn man bei Guilty, dass Guilty keine Besteuerung ist, dann ist es aber eben auch keine Double Deduction. Dann ist Guilty sozusagen für 4K, ich sag mal, neutral. Und das andere, was ja positiv ist sogar, bei der normalen HZB sagt ja das BMF, das ist sogar asymmetrisch. Eine HZB kann eine Inclusion sein, ist aber keine Double Deduction. Das heißt, in Summe muss man ja sagen, so schlecht fährt man mit diesen Aussagen vielleicht dann doch nicht.
Also im Ergebnis werden alle natürlich happy sein, oder viele happy sein, alle weiß ich nicht. Nur was ich sagen will, ich glaube nicht, dass es eine Asymmetrie ist. Warum? Die Hinzurechnungsbesteuerung kann, also die Guilty, kann zu amerikanischen Steuern führen. Dann erhöht es die amerikanische Bemessungsgrundlage und ich zahle eine Steuer darauf. Die Verluste können aber nie zu einer Minderung der amerikanischen Bemessungsgrundlage führen. Und das ist für mich die Begründung auch zu sagen, auch eine asymmetrische Behandlung ist deswegen vielleicht sogar geboten. Genau. Weiß ich, Christian, wie du das siehst. Ne? Aber
also würde ich jetzt ehrlich gesprochen anders sehen, weil tatsächlich kommt es ja nie zu einer Erstattung aus der Guilty. Ich zahle Guilty oder eben nicht. Und insofern, wenn ich über die Verluste meine Guilty-Zahlposition mindere, ja, dann habe ich eben eine, wenn ich es als US-Steuer ansehen würde, dann habe ich eine US-Steuer vermieden und dann bin ich symmetrisch wieder unterwegs.
Aber Christian, das würde jetzt bedeuten, wenn das stimmt, im Rahmen der deutschen Zurechnungsbesteuerung, wenn das jetzt im Ausland ein vergleichbarer 4K vorläge, dann würde auch jede deutsche Zurechnungsbesteuerung eine Double-Deduction-Problematik darstellen, weil natürlich dieser negative Zurechnungsbetrag Erträge im Rahmen der Zurechnungsbesteuerung auch ausgleicht. Und ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube sozusagen hier, ein Aufwand im Rahmen einer Hinzurechnungsbesteuerung führt nicht zu einem Abzug, der dann nach 4K Absatz 4 im deutschen Recht oder äquivalenten ausländischen Regelungen auch noch Deduction darstellt. Ne?
Also wenn ich einen Aufwand zweimal steuerlich nutze, ich muss es ja immer mit der Behandlung ohne Besteuerungsinkongruenz betrachten. Wenn ich die Besteuerungsinkongruenz nicht hätte, das heißt das Ausland, in dem Fall die USA und Deutschland würden das übereinstimmend qualifizieren, dann würde ich eine höhere Guilty zahlen. Ja?
Ich würde überhaupt eine Guilty bezahlen. Ja, dann, ne?
Ich würde eine Guilty bezahlen. So. Mhm. Und jetzt wird meine Guilty-Position gemindert, weil ich auf einmal in eine inkongruente Behandlung reinlaufe. Also ich finde es konsequent, wie das BMF es umgesetzt hat. Ja? Also wenn ich es auf der einen Seite rauslasse, dann muss ich es spiegelbildlich auf der anderen auch rauslassen. Also das ist tatsächlich, habe ich viel Sympathie für die Symmetrie. Ob ich die Symmetrie richtig finde, die ja im Prinzip ihren Ansatzpunkt hat, nicht bei der Frage, es wird besteuert, sondern systematisch von der Systemvorgabe der Guilty habe ich über das Global Blending eben etwas, was ich nicht haben möchte und dann schieße ich es raus. Egal, ob es zu einer Besteuerung kommt oder eben nicht zu einer Besteuerbelastung wegen Global Blending. Das ist ein schwieriger Ansatzpunkt. Aber wenn ich den Schritt gehe, dann finde ich es konsequent, das dann auch komplett durchzuziehen.
Also ich sehe, ich bin in der Minderheit. Für alle, die meiner Meinung sind, bitte schriftlich, wir schreiben kurz vor Weihnachten, das baut mich auf. Alle anderen, die andere Ansicht sind, natürlich auch. Also von daher vielleicht gehen wir zum nächsten Thema hin.
Noch ein letzter Punkt. Also ich möchte dir eigentlich beipflichten, und zwar, weil ich glaube, dass du ja nicht generell sozusagen Guilty als Inclusion siehst, sondern wenn im konkreten Sachverhalt es sozusagen nur die deutschen Aufwendungen gibt und damit also gar kein Global Blending stattfindet, ne? Also wenn es geht, dein Punkt ist ja eigentlich, es kann nicht auf das abstrakte Recht ankommen, sondern es muss auf den konkreten Sachverhalt ankommen. Und wenn im konkreten Sachverhalt es eben nicht zu einem grenzüberschreitenden Blending kommt, dann muss man das nicht so lösen wie das BMF. Das ist da eigentlich dein Punkt.
Also es sind zwei Punkte. Das eine, ich glaube, das Recht kommt es nicht an. Es kommt darauf, was im Steuerbescheid ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt meinerseits ist, ich meine, dieser logische Schluss. Wenn die Aufwendungen im Rahmen der Guilty nicht berücksichtigt werden, können auch die Erträge nicht berücksichtigt werden. Der gilt nicht. Das ist mein anderer Schluss. Auch im Steuerbescheid. Will sagen, dass wenn da wirklich eine Steuer bezahlt wird in den USA oder wo auch immer, dann hat das eine Bedeutung im Sinne des 4Ks. Das ist eigentlich mein zweiter Punkt an der Stelle. Aber jetzt nochmal vielleicht der Punkt, um das noch abzuschließen, wir haben nur noch 8, 9 Minuten hier. Nochmal die Frage, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich im Rahmen von Kollokationskonflikten im Rahmen der amerikanischen Zukunftsbesteuerung auch deswegen keine GT-Tax habe? Also ist ja auch noch eine weitere Frage. Was passiert, wenn im Ausland da irgendwelche Kollokationskonflikte existieren? Muss man davon ausgehen, dass dann in solchen Konstellationen möglicherweise das auch schädlich für 4Ks ist? Ist ja auch noch eine Frage, die so ein bisschen im Raum steht. Das ist im BMF-Schreiben, Ronald, du hast es, glaube ich, in der Vorbesprechung kurz drüber geworfen. Könnte man eine Stelle vielleicht so lesen, aber das ist so ein bisschen unklar, ne? Willst du was dazu sagen, oder?
Ja, also die Frage, um die es geht, ist eigentlich auch eine vermiedene HZB, eine Non-Inclusion. Also kann es sozusagen auch auf der Gesellschafterebene einer ausländischen Gesellschaft, wenn man da aus irgendwelchen Gründen eine HZB vermeidet, ob das dann sozusagen auch eine hybride Situation im Sinne des 4Ks. Ich befürchte jedenfalls so richtig deutlich, das Gegenteil steht in dem Erlass nicht drin. Und ich befürchte, dass das auch nach den Aussagen weiterhin wohl ein Thema sein sollte, ne? Also ja. Von daher muss man nicht nur auf die Gesellschaft gucken, sondern eben auf den Gesellschafter, was bei dem passiert, ne?
Ja. Ich bin da voll dafür. Wir haben eine Menge US-Konkurrenz und ganz im Ernst, das hört sich für mich überzeugend an.
Christian, weißt du, welche reiche Radnummer hast du denn da im Blick?
Guck mal hier, ich wollte fragen, ich habe eben gehört, im Rahmen der Vorbesprechung, ich kann mich an gar keine Vorbesprechung hier zu dem Podcast, zu der Aufnahme erinnern, habt ihr wieder eine heimlich gemacht?
Nee, das stimmt, wir hatten auch keine, in der Tat. Das ist auch heute, muss man dazu sagen, sollte das eigentlich noch mit anderen Gästen sozusagen angereichert werden, aber vor Jahresende hat das leider nicht mehr hingehauen. Deswegen ist das hier, Christian, muss man wirklich zur Ehrenrettung sagen, ist das jetzt hier also sehr spontan und sehr lobenswert, dass Christian sich...
Ich bin bislang mit mir total zufrieden.
Ich übrigens auch, Christian, muss ich dazu sagen. Aber gut. Vielleicht noch, also das ist zum Thema hier der Hinzurechnungsbesteuerung und der Kalkulationskonflikte. Vielleicht letzter Punkt nochmal, dieser weite Wertungsrahmen des 4K Absatz 5. Also ich habe ja gesagt, ich muss immer gucken, wo es sozusagen weiterreicht an der Stelle. Also wo sind Aufwendungen mit Erträgen im Zusammenhang stehend? Ronald, das ist leider immer noch sehr weit, wenn ich das richtig sehe, ne? Da ist jetzt dieser unmittelbare Zusammenhang. Ich halte das ja eigentlich für richtiger, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Das wollte man irgendwie jetzt hier nicht so regeln, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
Genau, also ich glaube, da hat sich auch zwischen Entwurf und finaler Fassung nicht wirklich was geändert, dass man da im Grunde genommen völlig unabhängig von irgendwelchen wirtschaftlichen Zusammenhängen in irgendeiner Kette sozusagen im Zweifel sich einen Hybrid importiert. Solange das durch dieselbe G&V läuft, ist dann wohl dieses im Tatbestand steht ja was von Gegenüberstehen, ist dann wohl, so, also es reicht, wenn man sich in einer G&V gegenübersteht, auch wenn man miteinander nichts zu tun hat, dann wäre sozusagen der 4K Absatz 5 wohl erfüllt. Ob das richtig ist, also ob das überhaupt praktikabel ist, ist eine ganz andere Frage, aber ich befürchte, das wird wahrscheinlich wieder eine schöne Diskussion in den BPs werden. Wir freuen uns drauf.
Ja, also in der Tat, das ist sehr, sehr weitreichend. Das ist hier die Randnummer 96 fortfolgende, wo man also wirklich sagt, diese Verrechnung als solches reicht eben aus. Und ja, das öffnet dann eben plötzlich diesen beiden Anwendungsbereich. Da war so ein bisschen die Hoffnung, dass man das vielleicht versucht einzuschränken. Das ist hier nicht im Grundsatz passiert, sodass also natürlich bei Zins und Zahlung und ähnlich man wieder jetzt in die Prüfung einsteigen muss.
Bitte nicht zur Dokumentation eigentlich, weil das ist ja tatsächlich der Punkt. Wie soll ich A, einen Nachweis führen? Ihr habt ja zu Recht gesagt, das sind in der Regel Inbound-Fälle. Inbound-Fälle sind dadurch charakterisiert, dass ich eine Tochtergesellschaft habe. Und die hat es ja klassischerweise etwas schwerer, von der Mutter was zu bekommen oder von... Ja. Hätte über ihr stehenden Gesellschaften als die Mutter von der Tochter. Und selbst da klappt es nicht immer. Findet sich im Erlass was zu Nachweiserforderungen, Doku etc.?
Ja, da finden sich auch einige Aussagen. Ich muss ja mal ein bisschen das runterscrollen. Randnummer 118 fortfolgende ist das hier an der Stelle. Ich habe sie auch gerade.
Ronald, sag mal, hat er geblufft oder stimmt es, ist es 118?
Ich hab den Erlass nicht vor mir. Also stimmt es bestimmt.
Also 118 Verfolgende finden sich Aussagen dazu. Ich bluffe natürlich nicht, sondern lese aus dem Erlass. Also wer lesen kann, ist im Vorteil. Nein. Also ich habe ihn einfach jetzt offen hier wirklich vor mir. Da gibt es einige Aussagen zu und es wird natürlich auch auf die Mitwirkungspflichten verwiesen, dass ich da also im Grundsatz natürlich mich bemühen muss, die Unterlagen zu beschaffen und muss versuchen, also meinen Pflichten da eben nachzukommen. Und man sagt auch, eine reine abstrakte Darstellung der ausländischen Rechtslage ist in der Regel nicht ausreichend. Randnummer 122 lese ich gerade mal vor, wenn das fliegende Tatbestandsvoraussetzung dadurch nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann. Aha, also da kann man zumindest, wenn man eine zweifelsfrei sagt, das muss ja wohl an der Stelle besteuert worden sein, das reicht zumindest aus. Finde ich übrigens auch richtig, weil es ja nur nach allgemeinen, sag mal, Grundsätzen darum gehen kann, sich zu bemühen, ich sag mal, das eigentliche Richtige, und das Richtige ist ja der Steuerbescheid, das war vorhin ja, zu ermitteln. Und wenn ich das dann anhand der Gesetzeslage feststellen kann, dass aller wahrscheinlich nach Cartes im Außensteuerbescheid reingegangen ist, dann reicht das aus. So würde ich das mal lesen. Also da gibt es sozusagen gewisse Erleichterungen. Aber ja, es wird natürlich aber auch festgestellt, dass wenn man hier an der Stelle nun gar nicht mitwirkt, dann natürlich auch zu Lasten des Steuerpflichtigen geschätzt werden kann. Ja? Also das wird hier auch sozusagen festgehalten an der Stelle. Also von daher, man muss sich schon so ein bisschen bemühen. Aber auch da gilt natürlich der Grundsatz, auch die Schätzbefugnis heißt natürlich nicht schätzen ins Blaue. Es muss natürlich also auch im Bereich des Möglichen sich befinden. Also wenn ich jetzt eine Zahlung habe, Christian, die von Deutschland nach Österreich geht und ich bekomme eine Anfrage und sage, weis mir doch mal nach, dass das da sozusagen beim Empfänger besteuert wird, dann, und ich gehe davon aus, Österreich hat solche Regelungen nicht, also da muss man ja davon ausgehen, da muss die Schätzung auch natürlich plausibel sein, dass da möglicherweise solche Kalkulationskonflikte auch vorliegen. Und das ist ja natürlich auch in der EU, wo ATAT umgesetzt wird, vielleicht auch nicht immer so der Fall. Ne? Also sozusagen das zur Frage. Jo, hatten wir übrigens auch eine eigene Ausgabe hier, wo wir, ich glaube, den Alexander Mann mit als Gast mal dabei hatten, muss schon 1, 2 Jahre her sein. Wer also da nochmal Interesse hat, zu Mitwirkungspflichten was zu hören, auch aus Sicht der Verwaltung, dem sei die Folge nochmal ans Herz zu legen. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten übrig. Ich denke, die Highlights des Erlasses haben wir hier an der Stelle auch besprochen. Das gibt mir nochmal die Chance, vielen Dank an Ronald und Christian zu sagen. Erstmal für die schöne Ausgabe, natürlich für das lange Jahr. Wir gehen jetzt dann also auch in die Winterpause. Wir haben, glaube ich, noch eine Folge, die wir vorher aufgezeichnet haben. Die kommt noch an der Stelle. Ich glaube, diese wird jetzt sozusagen vor und einmal ausgestrahlt, kurz vor Weihnachten. Und dann haben wir kurz vor Silvester noch eine letzte Ausgabe. Trotzdem, das ist hier unsere letzte Aufnahme für dieses Kalenderjahr. Und im nächsten Jahr kommen wir dann bestimmt wieder. Christian, dann gehen wir auf die 100 langsam zu. Also nicht altersmäßig, sondern episodenmäßig oder folgenmäßig.
Wenn wir jetzt abmarkieren unsere Alter, dann schaffen wir auch die 100 so knapp, oder?
Das könnte sein. Da
geht auf jeden Fall drauf zu.
Da geht es auf jeden Fall dazu. Also wenn wir unsere 3 nehmen, Ronald auch mit dabei, dann haben wir sie schon überschritten, fürchte ich. Aber ansonsten bei uns beiden, glaube ich, könnte das nächstes Jahr auch ein Thema vielleicht werden. Uiuiui, also jetzt wird es langsam dunkel. Ich glaube, wir sollten die Aufnahme hier beenden. Also vielen Dank auf jeden Fall auch an alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören immer wieder auf Veranstaltungen immer schönes Feedback, wo Leute sagen, gefällt das? Das ist wunderbar. Denen, die es nicht gefällt, die sprechen wahrscheinlich nicht an. Auch das ist okay. Das hatte ich schon mal immer angesprochen.
Ja, ich werde auch absolut darauf angesprochen.
Dass es nicht gefällt auch, oder?
Tatsächlich hat mich neulich jemand angesprochen, und hatte gesagt, dass das, was der Ronald, ich habe vergessen, welches Thema es war, ich habe es verdrängt, sagen wir es mal so, das wäre nicht richtig gewesen. Und ich habe dann gesagt, das kann nicht sein. Also wenn ich was sage, dann würde ich das immer akzeptieren, das mag daneben sein. Aber beim Arne gibt es eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es richtig ist. Und beim Ronald ist die 98%.
98, ich hätte 100 jetzt gesagt. Achso, okay. Du hast bei mir nur 90 gesagt, Christian.
Bei dir nur, ich glaube, vielleicht waren es 93.
Jetzt war ich so nett zu dir und jetzt kommt das hier raus. Also wir beenden, glaube ich,
die Aufnahme. Wir können auch noch Zeit haben, dass du dich rächen könntest mit irgendwelcher Abfrage von Randziffern. Ja, habe ich mir gedacht, jetzt kann ich mal einen raushauen.
Also von daher, allen nochmal ein schönes Weihnachtsfest und bis ins nächste Jahr.
Tschüss. Macht's gut. Ciao.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.